SRF 1. Persönlich. Daniela Lager im Gespräch mit Gästen.
Guten Morgen miteinander. Herzlich willkommen im Zürcher Hechtplatztheater. Wir sitzen hier auf der Bühne im Theater in einer altenglischen Kulisse, die so ein bisschen an Bibliothek anmutet. Das Stück, das hier gerade aktuell gespielt wird, heisst «The Show Must Go Wrong». Wir nehmen das nicht als Motto für die kommende Stunde und hoffen, dass das erst heute Abend dann gilt. Bei mir sind heute zwei Gäste, die im Leben etwa einmal Grenzen austesten, Regeln infrage stellen und der Macht mit Selbstbewusstsein begegnen, auch wenn sie einen Anzug oder eine Uniform anhat. Zum einen ist das der Moderator von der Fernsehsendung «Rundschau», der 47-jährige Sandro Brotz, und zum anderen die 56-jährige Künstlerin Bettina Baltensweiler. Wie sich meine Wege schon je mit denen von meinen Gästen gekreuzt haben, und das schon länger, sind wir heute per Du. Ich will zum Einsteigen ein kurzes Spiel mit euch machen. Ich gebe euch zwei Begriffe vor, ihr entscheidet euch kurz für einen von diesen beiden spontan und sagt, wenn es geht, warum. Bettina Baltensweiler, rot oder blau?
Schwarz.
Fängt schon gut an. Du bist auch ganz in Schwarz gekleidet. Kein Zufall in diesem Fall.
Nein, eigentlich bin ich immer in Schwarz, aber ich habe ja rote Haare.
Das gleicht sich ein bisschen aus. Sandro Brotz, rot oder blau?
Blau.
Warum?
Absolute Lieblingsfarbe, habe ich gerne. Erinnert mich an den See, den wir gerade vor der Haustür sozusagen haben, wo ich immer wieder gerne drin bin, wo ich jetzt wahrscheinlich auch drin wäre, wenn ich nicht hier auf dieser Bühne würde hocken.
Steak oder Salat, Bettina?
Salat.
Vegetarierin?
Nein, nein.
Sandro?
Beides natürlich.
Okay. Auto oder Velo, Bettina?
Auto.
Was fährst du für ein Auto?
Also ich fahre im Moment gar nicht mehr ein Auto, aber ich habe früher immer einen Fiat Panda oder einen Öschwo gehabt.
Sandro, Auto oder Velo?
Muss man jetzt nicht noch sagen, es gibt auch andere Automarken.
Nein. Wir lassen das mal so. Gut, Auto oder Velo bei dir?
Velo, ganz klar. Ich habe gar keinen Fahrausweis. Schon das erste Geständnis nach wenigen Minuten. Nein, nicht aus ökologischen Gründen, sondern es gibt einfach Sachen, die ich besser kann. Ich habe früh entschieden, Autofahren, das mute ich mir nicht zu und vor allem nicht den anderen Verkehrsteilnehmer. Und habe darum entschieden, relativ früh, ich hocke aufs Velo.
Aha. Das. Bettina, laut oder leislig?
Leislig.
Künstler müssen doch laut sein, damit sie wahrgenommen werden.
Nein, aber die Leislingen, bei den Leislingen Tönen nimmt man glaub, mehr wahr oder kann man mehr in die Tiefe gehen. Oder ein Lauten liegt mir nicht so.
Sandro?
Da sind wir auf der gleichen Linie. Leislingen auch eher, weil das sind eigentlich Zwischentöne, die man dann hört und eher wahrnimmt, als wenn es einfach nur Wumm, Wumm, Wumm macht.
Jetzt sagt man aber, du hättest vielleicht nicht so viele Zwischentöne. Du seist eher der Mann fürs Lauten.
Daniela, wer sagt das?
Meditieren oder shooten, Bettina?
Oh, gar nicht.
So spirituell ist bei dir gar nichts rum, wo du Yoga meditierst?
Nein, nein, nein.
Nicht so, Sandro?
Meditieren mache ich doch ab und zu mal, also dass ich mich in mich kehre und ja, einen Moment innehalte. Das gibt es tatsächlich.
Und dann wirklich so ein nach Regeln auf einer Yogamatte? Oder?
Nein, ich wollte einfach meinen Frieden haben, glaube ich. Das ist es.
Buch oder Film, Bettina?
Buch lesen.
Ja, eindeutig auch. Ich habe zwar bei mir daheim einen Stapel ungelesener Bücher, die mich immer so wie einen Mahnfinger anschaut. Ich muss jetzt da mal wieder eins nehmen, aber doch auch Bücher. Ja. Mhm.
Verwöhnen oder verwöhnen lassen?
Beides.
Sandro?
Ja, zwingend beides muss stattfinden in dem Leben, ja.
Danke vielmals fürs Mitmachen bei diesem kleinen Experiment. Wir haben schon ein paar Sachen über euch erfahren. Bettina Baltensweiler, du bist Künstlerin. Wie merkt man das in jungen Jahren selber, dass man zur Künstlerin geboren ist?
Das merkt man gar nicht, das ist man. Also das heisst, ich habe einfach immer gerne gemalt, gezeichnet. Immer. Schon dreijährig immer Farbstift.
Das machen ja noch viele Kinder. Trotzdem werden sie später vielleicht Tramchauffeur oder Bundesrat und nicht Künstlerin.
Ja, aber ich glaube, es ist ja nicht, dass man das Gefühl hat, man sei Künstlerin irgendwie. Also ich bin dann, ein Ereignis hat stattgefunden, wo ich mit meinem Vater, wir sind ja immer ein halbes Jahr im Engadin gewesen, ins Segantini-Museum gegangen sind und dann hat es oben doch das Triptychon «Werden, Sein, Vergehen». Und vor dem Vergehen, das ist so eine wunderbare Winterlandschaft und das Licht, das eigentlich nur im Engadin geben kann, war die Stimmung da gewesen. Und ich habe angefangen zu schlottern, so. Obwohl es Sommer war. Und mein Vater sagt, «Nine, wieso schlotterst denn du so?» Und ich sage, «Nicht ich schlottere, das Bild schlottert.» Und ich glaube, dort ist schon etwas in mir passiert, dass ich das vielleicht auch will. Aber ich bin nicht aufgewachsen mit dem Gedanken, ich will Künstlerin werden. Nie.
Ein halbes Jahr im Engadin und ein halbes Jahr in Zürich, wieso denn das? Der Rhythmus im Leben?
Ja, mein Vater war Insektenforscher und hat im Engadin die hochalpine Forschungsstation von der ETH geleitet.
Um was ist es gegangen?
Um den Lärchenwickler. Das ist ein kleines Insekt, das die Bäume abfrisst.
Und den hat er können wirksam bekämpfen?
Ja, er war da ganz innovativ. Der Lärchenwickler hat als Schädling gegolten. Und er hat eigentlich beweisen mit seiner jahrelangen Forschung, dass das kein Schädling ist, sondern nur, wenn der Mensch ist, das ganze System eingreift, tut er den Kreislauf durchbrechen. Und am Schluss hat er sogar beweisen, dass es ein Nutztier ist, weil durch den vielen Kot von diesen Lärchenwickler ist das eine Waldbodendüngung. Also es ist sehr zusammengefasst. Mhm.
Ja, das kann man vorstellen.
Was ich alles lerne heute Morgen. Heute in der heutigen Zeit würde man wahrscheinlich frittieren und essen, oder?
Ja, genau.
Ich bin auch total auf dem Insekten-Ess-Trip irgendwie.
Sandra Bott, sagt dir Kunst etwas? Interessiert dich das?
Ja, das interessiert mich tatsächlich wirklich.
Immer mehr, gell?
Immer mehr. Ich bin ein bisschen unter Druck, oder, neben so einer olivierten und profilierten Künstlerin da zu sitzen. Ja, also wenn ich in einer anderen Stadt bin, und dann passiert es eigentlich eher mehr als da, weil ich da ständig eingebunden bin in die Struktur und in die Arbeitswelt, dass ich dann immer in ein Museum muss und will gehen. Und dass ja, mir etwas gibt, wenn ich Bilder anschaue. Wenn ich einen Lieblingskünstler, Mario Comenzoli zum Beispiel, der ja Zürich in den 80er und 90er Jahren ja, sehr geprägt hat mit seinen Bildern, die mir sehr gefällt, die mich anspricht. Und ja, das, was Bettina sagt, dass einem das irgendwie... Ich bin jetzt nicht gerade zitternd und schlotternd von so einem Gemälde, oder? Aber ich merke, dass das gibt einem etwas, eine Nähe, die wo schön ist und wo gut tut.
Hast denn du einen echten Comenzoli an die Wand?
Ja, ich habe einen tatsächlich, aber ich habe ihn nicht gekauft. Das hätte ich mir tatsächlich nicht können leisten, sondern das ist wirklich ein Garagenfund. Das ist ein riesen Zufall, wie es manchmal halt im Leben gibt. Eine Kollegin von mir hatte in der Garage über verschlungene Wege und bekannt ist der dort gewesen und hat sie dann gemerkt, dass mir das gefällt und dann habe ich den von ihr und ihrem Mann geschenkt bekommen. Seither hängt er bei mir an der Wand und nebenbei auch noch ein paar Kopien, ja, mehrere die hier hängen.
Du wirst häufig als Vollblutjournalist beschrieben. Wie hat denn das bei dir angefangen? Wann hast du gewusst, ich werde Journalist?
Ich war einfach immer ein neugieriger Hagel. Das ist es, oder? Mich hat immer alles eigentlich interessiert. Ich habe alles verschlungen und gelesen. Leute behaupten heute wirklich, vom Heft über das Buch bis zur Gebrauchsanleitung habe ich irgendwie alles gelesen. Ich habe auch gerne selber geschrieben, immer. Also Aufsätze war etwas, das mir gelegen ist in der Schule. Und ja, ich glaube, meine Mutter behauptet heute noch, dass wenn irgendwie in Oerlikon, wo ich aufgewachsen bin, irgendwo die Feuerwehr oder die Polizei durchgefahren ist, dass
bist du gerannt?
Das andere ist gerade mal schauen, was los ist. Und heim rapportieren. Und vielleicht hat sich da irgendwie jetzt ein bisschen weiterentwickelt in diese Richtung.
Sandra, du hast einen 4 Jahre glaub, jüngeren Bruder.
Ja.
Der hat auch den Stift in der Hand, aber nicht als Journalist.
Ja, der ist Künstler, ja, der ist Tätowierer.
Genau. Oh.
Was du alles aus mir rauslockst.
Hat er üben bei dir?
Du doch die Frage konkret stellen.
Bist du Tätowierer?
Was würde ich jetzt für eine Frage stellen an ihrer Stelle? Ich würde wahrscheinlich fragen, habe ich ein Tattoo?
Was und wo?
Ich habe ein Tattoo, ja. Ich sage nicht wo und ja, es gefällt mir.
Und was?
Aber es ist natürlich speziell, wenn der eigene Bruder das macht.
Muss man fast.
Ja, nein, es ist einfach etwas wirklich... ja, gerade nochmal ein verbindendes Element mehr. Ich würde es wahrscheinlich sonst nicht gemacht haben, aber jetzt, weil er es gemacht hat und er das kann und das auch gut gemacht hat.
Tut es weh?
Es tut weniger weh, als man meint, ehrlich gesagt. Ja.
Aber es gibt ja Leute, die dann gar nicht aufhören können, weil sie es irgendwie noch schön finden, prickelnd finden. Glaub.
Also ja. Du meinst von den Motiven, dass man da immer wieder noch eins dazu tut?
Ja, von den Motiven oder vom Gefühl her, was passiert beim Tätowieren. Ist das bei dir nicht so gewesen, dass du gefunden hast, all over?
Nein, das war jetzt gerade gut, das, was wir dort gemacht haben. Das ist auch relativ klein, von dem her ist der Schmerzeffekt auch relativ klein.
Wenn ihr zurückschaut, haben eure Eltern eure Talente früh erkannt und gefördert? Oder war das ein Kampf, bis sie das machen konnten, was sie früh gespürt haben? Dorthin wollte ich eigentlich, Bettina Baltensweiler.
Ich glaube, bei mir war es eher ein Kampf. Also, sie haben schon gesehen, dass ich gut zeichnen kann. Das war auch im Zeugnis niedergeschlagen. Es waren immer die besten Noten. Aber dass sie mich jetzt so unterstützt haben und gesagt haben, ja, du musst oder so, eher nicht. Eher gefunden, macht zuerst etwas Richtiges.
Mhm.
Willkommen im Club, haben wir beide zuerst mal etwas Richtiges gemacht. Das ist immer die Definition, was richtig ist.
Genau.
Du hast etwas, ich sage jetzt, eine Ausbildung gemacht, eine handfeste Ausbildung auf deinem Beruf. Du hast in Florenz studiert, Gemälde-Restauratorin. Hat das deinen Eltern gelangt, als handfeste Basis?
Ja, sie haben eigentlich gar nicht so viel dazu sagen, weil ich bin in Florenz war. Wegen meinem Mann, ich war verliebt.
Wie alt warst du?
Ich glaube, so 18. Und dann hat sein Vater gesagt, ich soll doch auf Florenz kommen, Kunst machen. Und dann bin ich so in der Stadt rumgelaufen und das passiert eben wirklich nur in Florenz. Dann habe ich einen Schuh gesehen, L'Arte, Il Restauro. Und dann bin ich dort reingegangen und habe gesagt, ja, ich würde gerne eine Prüfung machen. Und dann haben sie gesagt, ah, blöd, jetzt ist die Anmeldung schon vorbei, aber ich könnte es gleich noch machen. Und dann habe ich die ausgefüllt und bin dann zurück in die Schweiz und habe meinen Eltern gesagt, ich müsste dann wieder auf Florenz. Ich habe aber nicht gesagt, dass es eine Prüfung ist.
Eine Aufnahmeprüfung.
Eine Aufnahmeprüfung. Und habe dann die Aufnahmeprüfung gemacht. Bin dann aber ein bisschen verschrocken, als ich dort gegangen bin. Ich habe gemerkt, dass sind so Leute waren, die schon ein halbes Jahr sich vorbereitet haben. Und es war alles auf Italienisch. Ich konnte praktisch nicht Italienisch.
Manchmal ist es doch gut, man hat gar nicht Zeit, um darüber nachzudenken.
Genau.
Man muss, und dann kommt es
vielleicht. Auf jeden Fall habe ich dann einen Monat später einen Brief über Kriegs bestanden. Und die Gemälderestauratorin hat für mich Sinn gemacht, weil wir haben im Umfeld einen Kunstmaler hatten. Und der hat immer gesagt, Bettina, gar nicht an einer Kunstfachhochschule, weil du bist zu jung, du verlierst den Strich. Und in der Gemälderestauration habe ich halt jede Technik gelernt. Also ich kann alles, meine ich. Und habe wenig Angst vor Materialien. Und weiss auch, wie man etwas wieder retten kann oder so. Und habe einfach durch das Handwerk von der Malerei gelernt.
Also so gut gelernt, dass du heute einen Hodler fälschen könntest?
Habe ich auch gelernt, fälschen. Aber nicht gemacht. Aber ich habe wirklich gelernt, so den Schritt von der Fälschung.
Sandro Brotz, deine Eltern, du hast auch ein bisschen angetönt, macht es etwas Rechts, oder? Journalismus ist so ein bisschen, weiss man nicht, kann man davon leben und was wird einmal. Was war das, was du gemacht hast am Anfang, etwas Rechts?
Ich habe das KV gemacht, kaufmännische Lehre habe ich gemacht, bei einem Gastrobetrieb, bei Mövenpick. Dort war noch unter Uli Prager, der das ja gegründet und erfunden hat und ja wirklich ein Visionär war für seine Zeit. Und KV, das klingt im ersten Moment, man ist im Büro und töckelt da und ist vor allem mit der Schreibmaschine dort mal noch beschäftigt gewesen. Aber durch das, dass ich eben im Gastunternehmen war, war es so, dass ich über den Mittag zum Beispiel serviert habe, oder auch
müssen aushelfen?
Ja, aushelfen, weil es einfach zum Beispiel zu wenig Leute hatte oder einfach ein Rand war oder auch das dreckige Geschirr abgeräumt habe oder die Leute am Platz geführt habe. Oder ab und zu mal etwas ausgeleert haben. Es gibt Gerüchte, dass Leute zum Teil wegen mir gekommen sind, weil wir gewusst hätten, irgendetwas passiert, wenn der irgendwie... Nein, ich war echt nicht so talentiert gewesen, muss ich sagen, für das. Aber ja, das hat mir gleich auch so den Blick aufgemacht. Es sind sehr viele Menschen aus verschiedenen Nationalitäten natürlich in so einem Gastrounternehmen, ein internationaler Betrieb. Und da habe ich das KV gemacht. Habe das dann auch bestanden und abgeschlossen. Aber es war immer in mir drin, das Schreiben, das etwas mehr erfahren, mehr etwas wissen, mehr etwas verstehen, das war das Ende. Oder dann, ich hätte mir tatsächlich vorstellen können, nach dieser KV-Lehre irgendwo in einem Hotel zu arbeiten.
Mhm. Eine Hotelfachschule zum Beispiel?
Ja, genau. Das ist eigentlich mal auch ein Traum gewesen. Also von dem her, aber das war natürlich eine relativ teure Ausbildung gewesen auch. Und dann ist dann der Weg ist dann in Richtung Journalismus gegangen. Aber halt auch, ich habe sicher bei 50 Bewerbungen rausgelassen nach dem KV. Ich mag mich heute noch erinnern, kommt mir jetzt wirklich gerade in den Sinn. Ich habe am Tagi auch angerufen, dem damaligen Ausbildungschef, und der hat am Telefon gesagt, ja, schön, dass Sie das wollen, Herr Brotz, aber ohne akademische Ausbildung können Sie das gerade vergessen. Aha. Und dort ist wahrscheinlich gerade schon meine erste Sturheit zum Tag. Dann habe ich gesagt, dir zeige ich, ich mache meinen Weg, und zwar ohne Titel. Und ja, das ist schon, nein, ist wirklich ein bisschen so ein Erlebnis, wie du beschrieben hast, Bettina, was es eigentlich manchmal braucht, dass man taktisch von etwas, und das ist wahrscheinlich mein Erlebnis. Mhm.
Was bei euch beiden gleich ist, habe ich mir im Vorfeld überlegt, wo ich euch eingeladen habe. Bettina Baltensweiler, Künstlerin, Sandro Brotz, Moderator von der Rundschau im Schweizer Fernsehen. Ihr getraut euch, aufzufallen, aus der Reihe zu tanzen. Du machst Kunst, Bettina, nicht nur im Atelier, sondern häufig auch im öffentlichen Raum, auf einem Trottoir, in einem Park. Vielleicht sind ja jemandem, der uns jetzt zulässt, im Persönlichen mal so Installationen aufgefallen aus roter und pinker Wolle. Das könnten so ein paar Meter lange Sonnensegel sein, die gespannt sind zwischen zwei Bäumen. Oder ein Denkmal, das mit pink-roter Fäden umspannt ist. Was willst du sagen mit diesen Wolle-Graffiti? Um was geht es dir? Du nennst es Wolle-Graffiti.
Ja, also etwas muss ich dazu sagen. Wolle-Graffiti haben ich und Flavia, das ist Freundin von Basel, haben wir das wie zusammen entwickelt. Und das Wolle-Graffiti tut man nie allein spannen. Mittlerweile sind wir immer ganze Gruppen, die das machen. Es hat verschiedene Aussagen. Also einmal haben wir ein grosses Gespannt im Seefeld gegen die Ecopop-Initiative. Da ist ganz klar ein politisches Statement dahinter. In Paris habe ich mit der Flavia hinter der Notre Dame eine Krone am Baum gespannt. Die Krone fürs Volk, fürs Fußvolk und nicht für die Oberen. Es sind immer ganz verschiedene Ansätze. Es hat auch poetische Ansätze. Oder manchmal tun wir es auch an einem Text oder einem Gedicht zuordnen. Also man kann nicht sagen, es ist immer das und das und das.
Braucht man eine Bewilligung, wenn man so pink-rote Akzente setzt im öffentlichen Raum?
Achtung, Fangfrage. Ihr jetzt da.
Nein, ich brauche keine Bewilligung.
Sehen das alle so?
Also, nein. Meistens die Polizisten, die Ordnungshüter nicht. Mhm. Also es ist lustig, wenn wir so etwas am Spannen sind. Die Passanten sagen oft oder meistens, dürfen ihr das? Und die Polizei fragt immer, habt ihr eine Bewilligung? Das ist die erste Frage.
Und wieso holst du keine Bewilligung? Hast du das Gefühl, du kommst sie nicht über? Du könntest nicht das Gleiche machen?
Ich brauche keine. Es macht keinen Sinn. Ich tue nicht 3 Monate vorher ein Projekt planen und denke, ich gehe jetzt Bewilligung holen. Das passiert viel schneller. Und also dann haben wir 3 Bäume bei der Nordstrasse, die das haben sie wollen umtun, weil das Tramhäuschen hätte müssen grösser machen. Es wäre ja Blödsinn, eine Bewilligung holen, um zu sagen, dürfen wir da eine Kunstaktion machen?
Also wenn ich jetzt so in der Rundschau wäre, Entschuldigung, ja. Daniela, dann würde ich jetzt wahrscheinlich nachfragen, wenn ich jetzt all so unterwegs wäre,
genau,
wie du hier, wie Bettina, was wäre denn da los?
Da könnte ja jeder kommen.
Ja, das ist auch das Argument, wenn das alle würden machen von der Polizei. Mhm. Ja, wunderbar, eine schöne farbige Stadt oder was? Also wenn es alle machen, man kann ja dann reagieren. Das machen es ja nicht alle, das machen es jetzt mal mir ein paar.
Sandro Brotz, du hast es gesagt, oder? Wenn jetzt Bettina bei dir an der Rundschau-Theke stehen würde, würdest du das Argument so gelten lassen? Findest du okay?
Ich würde wahrscheinlich noch vor allem auch wissen, wahrscheinlich das eigentlich für einen Straftatbestand, wenn man
genau.
So Wolle-Graffiti spannt, ist das Erregung öffentlichen Ärgernisses?
Nein. Also ich finde nicht, aber vielleicht gibt es Leute, die das finden.
Aber weißt, lustig ist, du sagst immer so mit einem schelmischen Lächeln im Gesicht. Also, du willst provozieren, merke aber gleichzeitig, findest du es glaube irgendwie noch lässig, ein bisschen diesen Leuten den Spiegel vorzusetzen?
Ja, es ist ja der öffentliche Raum, der gehört uns allen. Also der gehört wirklich uns allen. Wir sind Steuerzahler, der gehört uns allen. Und ich beschädige nichts, ich störe nicht. Also, sie sollen mir mal einen Artikel bringen, was heisst, ich muss das und das, ich muss Bewilligung holen für das, für ein Wohlen-Graffiti.
Also bleiben dann die Graffitis ein Zeitchen oder werden die gerade sofort wieder abgekommen?
Es ist eben sehr unterschiedlich. Also eigentlich, mein Wunsch wäre, es bleiben. Und sie bleiben auch oft. Aber zum Beispiel, es kann auch sein, dass mal im Landesmuseum Park ist das nach 4 Stunden weg gewesen. Und einmal haben wir es wegnehmen. Das war bei Max Bill. Haben wir an der Bahnhofstrasse haben wir dort gespannt und dann hat der Mann von der UBS hat die Polizei angerufen und die sind dann vorbeigekommen und haben dann mit uns geredet, wir müssen das wegnehmen und ich habe immer behauptet, nein, wir müssen es nicht wegnehmen, es ist öffentlicher Raum und er gehört allen, wir machen nichts kaputt, wir dürfen das. Und dann hat eine falsche Aussage gemacht. Der Security-Man hat gesagt, nein, das gehöre der UBS. Das Denkmal. Und das stimmt nicht. Die UBS hat es, das habe ich dann eben im Nachhinein herausgefunden, wir haben es dann weggenommen mit der Performance. Die UBS hat das der Stadt gesponsert und ist dort im öffentlichen Raum. Und eigentlich hätte ich dort weiter dran beharren können.
Darf ich mich anfragen, Daniela? Oder einen Gedanken, den ich habe? Entschuldigung.
Ja.
Schau nicht so böse rüber. Nein, mir kommt gerade Christo in den Sinn, oder?
Das Künstlerpaar,
genau. Ja. Und mit seiner Frau Christo das ja auch gemacht hat und gefeiert ist, international. Und haben die eigentlich auch Bewilligung eingeholt?
Ja, da gehört es zum ganzen Konzept. Okay. Also dort fängt es mit der Bewilligung. Ja, wenn ich einmal so weit bin, mache ich das vielleicht dann auch, oder?
Das ist persönlich mit der Bettina Baltensweiler, Künstlerin, und dem Sandro Brotz, Moderator, und zwar aus Fleisch und Blut. Das spürt man auch in dieser Sendung. Jetzt nehme ich dich wieder mal geschwind aus der Fragerposition raus und will ein bisschen von dir etwas wissen. Du giltst als sehr hartnäckiger Interviewer, und das weiss man auch. Wieso kommen die Leute gleich? Wie überzeugst du die, dass die noch in die Rundschau kommen, die doch wissen, dass die jetzt auch zaust werden meistens?
Das ist eine gute und berechtigte Frage, kann ich dir sagen. Nein, aber es ist natürlich so, dass das in der Regel ja Leute sind, die mediengewandt sind. Oder? Da kommt ja nicht der Herr Huber oder Frau Meier um die Ecke ins Studio, sondern es sind Leute, die wissen, wie man sich in so einem medialen Umfeld zu verhalten hat. Und es ist auch vorher klar definiert, um was das geht, das Thema. Also die Leute kommen nicht in eine Blackbox.
Aber die könnten dann sagen, nein, was soll ich da gehen?
Ja, das gibt es ab und zu immer mal wieder. Und dann tut man sich mit diesen Leuten treffen und versucht, sie davon zu überzeugen, warum das für beide Seiten eben gut wäre, wenn man eine Sache oder ein Thema oder eine Frage klären. Und die Art von Interview, die ich mache, wo man als konfrontativ anschreibt, aber auch nicht jedes ist, wenn man genau anschaut, zwingt beide Seiten auf den Punkt zu kommen. Also ich muss auf den Punkt fragen und die Person gegenüber hat die Möglichkeit, auf den Punkt zu antworten und durch das auch das beste Argument, das rum ist, auf den Tisch zu legen. Und wenn dann daraus noch ein Ping-Pong entsteht, ist das auch logischerweise auch für die Leute daheim spannender, als wenn es irgendwie eine Frage wäre und 7 Minuten nachher eine Antwort kommt.
Aber wenn du jetzt merkst, dass dein Gegenüber fängt an zu schwitzen, kommt ein bisschen schlüder, ist das dann eine persönliche Genugtuung?
Nein, um Gottes Willen, nein. Genau, mein Ziel ist in jeder Sendung, dass der Gast nachher an die Wand genagelt wird. Nein, natürlich nicht. Also, es soll wirklich... natürlich ist es zum Teil ein kleiner Wettkampf, der dann auch entsteht, im Sinn von, wer hat jetzt besser Argument. Aber es geht nicht darum, wer gönnt am Schluss, sondern mich nimmt wirklich Wunder, warum jemand so unterwegs ist in dieser Frage, in dieser politischen Frage oder in dieser Position, wo er ist, wie er unterwegs ist oder sie unterwegs ist. Mhm. Das ist meine Neugier, die ich am Anfang gesagt habe. Die treibt mich eigentlich bei jedem Gespräch an. Und sobald ich auch noch selber bei mir merke, hey, das ist noch nicht ganz beantwortet, muss ich noch mal nachfragen, dann mache ich das nicht, weil mir das irgendwie Vergnügen bereitet, sondern ich finde, auch der Zuschauerin, der Zuschauer hat das Recht darauf, wenn man eine Frage stellt, dass man eine Antwort überkommt. Wenn es wischiwaschi ist, der Zuschauer daheim merkt es als allererstes. Oder? Mhm. Sag, hey, da hast du nicht die Antwort gekommen, dann frage ich halt nochmal nach.
Aber nochmal zurück zu dir. Das, was du gesagt hast, was du spürst bei der Bettina Baltensweiler, so ein bisschen die Lust an der Provokation, am vielleicht ein bisschen subversive, gibt es das bei dir auch, Ecke?
Subversiv wäre jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich verstehe meinen Job wirklich als den, ein bisschen als ja, Wachhund von der Demokratie, das, was wir machen. Oder? Wir hinterfragen. Ich finde, es ist wichtig, dass man auch hinterfragt. Wer die Macht in der Hand hat, der muss sich auf die Finger schauen lassen.
Und bist du auch schon zu weit gegangen?
Ja, ich habe auch schon Interviews gemacht, wo ich im Nachhinein muss sagen, Sandro, da bist du jetzt vielleicht ein bisschen zu emotional geworden. Also ich mag mich erinnern an ein Interview, das ich gemacht habe mit einem Vertreter von der Invalidenversicherung, wo es darum gegangen ist, dass man Kosten abgefahren hat bei Kindern, die eine rund um die Uhr Betreuung gebraucht hätten. Und das habe ich dann auch logisch als Mensch, als Vater nicht begriffen, dass man da nicht unterstützt, und hat dann die Person ein bisschen zu fest angepackt, und die hat ja letztlich auch nur, in Anführungszeichen, das Gesetz und den Paragraphen vertreten. Aber das hat mich wirklich genervt und gestört, und dann habe ich mir erlaubt, das auch, glaube ich, offensichtlich zu zeigen.
Mhm. Macht in Uniform ist ein Thema bei der Bettina, wo sie durch ihre Kunst begegnet. Bei dir ist die Macht im Anzug, wo du sehr häufig an der Theke hast. Also Menschen, die an den Hebel spielen können.
Ja, es gibt Gründe, dass die Leute an diesen Hebeln sind. Und dann müssen sie sich aber auch gefallen lassen, sage ich, dass man genau schaut, was machen sie, wie machen sie es. Das heisst nicht, dass man grundsätzlich misstrauisch ist, aber dass man es doch hinterfragt. Ich finde, das gehört zu einer lebendigen Demokratie, dass man das macht. Und ja, es wird auch, da müssen wir uns nichts vormachen, mit Macht wird auch Missbrauch betrieben, das ist ja so. Dann finde ich, muss man auch ein bisschen in die Dunkelkammer hineinleuchten. Man sieht auch nicht immer alles, aber doch darauf hinweisen, dass es wie ein regulatives Korrektiv gibt, wo da hinschaut.
Es gibt nach diesen Rundschau-Gesprächen sehr häufig diese Kontroversen und auch Leute, die sich einsetzen für die Menschen, die du befragt hast im Studio, die finden, du seist unfair gewesen. Es gibt dann auch sogenannte Shitstorms, wo man also kübelweise, ich würde das mal Kritik nennen, bis Dreck, dann auch über dir ausleert. Wie gehst du mit dem um?
Unterschiedlich. Also, es hat Phasen gegeben nach gewissen Interviews. Es sind auch immer wieder 4, 5, wo ich auch immer wieder regelmäßig darauf angesprochen werde, ohne Namen zu nennen. Das passiert dann vor allem mit den sozialen Medien, oder? Wo ich mich ja auch tummle, wo ich
aber
wichtig
das,
finde.
Tut das weh oder nicht? Oder?
Also, wenn man mir dann sagt, nimm es nicht persönlich, dann muss ich sagen, nein, ich nehme es persönlich, weil es betrifft ja mich, oder? Und ich reagiere dann so, dass ich denke, ich möchte gerne erklären, warum habe ich das so oder so gefragt. Und man muss sich aber auch vor Augen halten, man ist ja irgendwo durch auch eine Projektionsfläche für etwas dann, oder? Also vielleicht fürs Haus SRF oder für eine Art von Journalismus. Aber ich muss eingestehen, dass das auch schon, es hat auch schon Nächte gegeben, wo ich wirklich mir überlegt habe, warum machst du das eigentlich? Was treibt dich genau an, dass du nachher dann irgendwie tagelang kannst, Post bearbeiten und das irgendwie auf die Seite schäufeln? Aber ich muss wirklich auch sagen, es hält sich also die Waage. Es ist also nicht so, dass nach jeder Sendung da Shitstorm anfängt. Nein. Also ich muss wirklich sagen, ich glaube, es wird auch geschätzt, dass wir das machen. Und ich bin jetzt das Gesicht von dieser Sendung. Aber da hat es ganz viele Leute hinten dran, die einen super Job machen und das überhaupt möglich macht, dass wir überhaupt so nachfragen können.
Bettina Baltensweiler, du hast ein zweites Standbein neben der Kunst. Du führst eine Spielgruppe für Kinder im Vorschulalter. Und als ich mit meinem Sohn das erste Mal dort vorbeigegangen bin, das ist der Grund, auch, wo wir uns kennengelernt haben, ist mir ein Pfüdi entgegengekommen mit Windeln und einem echten Hammer in der Hand. Warum gibst du Kindern in diesem Alter kein Schaumgummihämmerli?
Nein, also ich gebe den Kind Hammer und zeige ihnen, dass das ein Werkzeug ist. Wir haben auch eine Werkbank in der Spielgruppe. Und wenn man das einführt, die Kinder können das. Die wissen genau, dort schafft man. Oder manchmal geht man auch noch hinter ins Malizimmer, dort hat es auch Holz im Hammer. Wenn man den Kind die auch ernst nimmt und das einführt und zeigt, wie sie handeln sollen, passiert nichts. Also ich habe noch nie einen Unfall gehabt. Bei den Gummihämmern ist viel schneller die Reaktion, man kann einem anderen schnell das Herz schädigen.
Das passiert nicht mit den echten Hämmern?
Nein. Ja. Ich habe noch nie einen Unfall gehabt, auch nicht mit der Säge.
Wir gehen nicht weiter ins Detail.
Ich muss dort mal vorbeikommen. Lass mir das mal anschauen.
Du hast ja einen Sohn, der 12 ist, Sandra. Wie habt ihr das gemacht? Also möglichst viel Zutrauen am Kind oder möglichst abschirmen, behüten?
Ja, das sagt man natürlich, oder? Gerade als Vater, man muss alles erleben lassen, in die Natur raus, muss alles selber spüren, aber letztlich bin ich dann gleich auch ein Schisshase, wenn ich ehrlich bin. Und ja, es ist das eigene Kind und muss man dann vielleicht ein bisschen zu fest beibabäbeln, aber ich habe dem geschafft, glaube ich, und unterdessen ist die Leine ein bisschen länger geworden. Danke vielmals.
Bettina Baltensweiler, du hast ein Atelier gerade neben deiner Wohnung vollgestopft mit Materialien und Farben. Hast du einen festen Terminkalender von 8 bis 12 Enkelhüten? Weil du hast seit kurzem auch ein Enkelkind von 2 bis 4 Kunst machen, dazwischen posten. Also ist das so wie ein Job?
Ja, Kunst machen ist ein Job. Also, und es braucht eine Disziplin. Sonst findet man immer 1000 Gründe, warum man jetzt nicht ins Atelier soll. Und da habe ich schon, also nicht 8, aber 9, habe ich meine Morgen, die wirklich einfach die Atelier-Morgen sind, wo ich an meinen persönlichen Arbeiten arbeite. Und am Nachmittag, weil ich ja auch Geld verdienen muss, kommen viele Kinder zu mir arbeiten.
Das sind Kinder, die zu dir ins Atelier kommen, arbeiten, die Schwierigkeiten haben, sehr häufig im Moment, im Leben. Irgendwo in der Schule läuft etwas nicht, vielleicht zu Hause oder mit Gespänli.
Ja, man kann es umkehren. Die Leute haben Schwierigkeiten mit diesen Kindern.
Ja. Was kannst du im Atelier machen in solchen Situationen?
Also, es gibt ja, also man muss einfach wissen, es gibt Sport für Kinder, es gibt Musikschulen für Kinder, aber für das Gestalterische gibt es nichts. Oder wenig. Oder das wenige Zeichnen. Und es gibt halt auch Kinder, die sehr gerne zeichnen und gestalterisch und arbeiten. Und bei mir im Atelier kann man das einfach. Also man kann, ich kann nicht trennen, da arbeite ich und da arbeiten die Kinder. Es ist wirklich ein riesiger Raum. Und man schafft, ich schaffe da. Und rundum trifft man sich halt auch meine Arbeiten hängen. Und wenn ich mit Holz arbeite, plötzlich arbeiten alle Kinder mit Holz und sind inspiriert. Oder
also du machst nicht eine Art Gesprächstherapie?
Nein, ich mache nichts Therapeutisches. Weil es geht mir nicht darum, an den Kindern herumzurupfen. Es geht mir darum, eigentlich die Kinder stärker so wie sie sind, mit ihren Defiziten. Sogenannte Defizit, weil oft komme ich dann so ein Dossier über so von 5-Jährigen, wo und das schaue ich gar nicht an, weil es geht um Beziehung. Es geht um Beziehung, die ich mit dem Kind aufbauen kann. Und wenn die Kinder mir sagen, ich will einen Vulkan machen, dann sage ich, ja, okay, machen wir einen Vulkan. Ja, aber weißt du, wo Feuer rauskommt? Ja, machen wir das. Und irgendwie muss ich weiß sofort, wenn ich es machen würde. Aber es geht ja nicht um mich, es geht darum, dass das Kind für sich etwas entwickeln kann. Und interessant ist ja, dass sie sich dann auch richtig lernen einschätzen. Dann haben sie eigentlich eine Idee, die da oben ist. Und ich von Anfang an weiss, nicht machbar. Aber ich sage, ja, probier es. Und das Kind macht die Entwicklung oder den Prozess. Und hat am Schluss dann etwas, was es gemacht hat, was vielleicht nicht dem da oben entspricht. Aber es hat es gemacht und es hat es geschafft. Und das gibt es auch gewisse Ich-Stärke. Also identitätsstiftend.
Aber schon eine Frage. Es hat mich ein bisschen gestudert, als sie gesagt hat, Bettina, ein Dossier von einem 5-Jährigen, oder, der ganz dick ist, wo man die Pathologisierung irgendwo durch von den Kindern, oder, wo man alles tut, irgendwie analysieren, wie ist es, wenn jemand nur schon den Bleistift falsch hält, dann kommt man schon irgendwie etwas über, dass man den Bleistift wieder richtig hält, heutzutage in der Schule. Und es gibt ganz viele Leute, es ist fast eine Industrie rundherum. Und dann tut man aber die Kinder wieder neu mit hinschicken, dass sie wieder ihre Freiheit und Kreativität eigentlich wieder zurückgehen.
Ja, und das ist es ja. Also mich interessiert eigentlich nicht, dass darum sage ich, ich arbeite nicht therapeutisch, weil wenn man therapeutisch schafft, tut man dann ja quasi ein Defizit ausmerzen. Und ich sage einfach, wir sind alle so verschieden. Ich habe auch meine Defizite. Das gehört zu den Menschen und es soll doch so sein, was ich mehr unterstützen ist so dich stärker, die Identitätsstiftung. Was willst du? Wo hast du deine Stärke? Ich meine, ich habe manchmal auch mal einen Bub auf dem Tisch oben und ich denke, meine Güte, was mache ich jetzt mit ihm, oder? Dann drülle ich mich um und nehme einen Schluck Whisky und dann sagt er. Und dann sagt er, wieder geht's. Aber das sind so die ehrlichen Begegnungen.
Und das sind ehrliche Aussagen im persönlichen auf SRF 1 mit der
ganzen fidelen Krippe.
Das ist das Atelier.
Alles flüssend.
Sandra Brotz, wir haben über Veränderungen jetzt auch gehört und über Ich-Stärke und sich finden. Als ich dich kennengelernt habe, bist du etwa 20 und ein Bär von einem Mann. Also etwa doppelt so breit wie heute. Und hast fast ausschließlich von verpackten Nahrungsmitteln. So Chips und Pudding und so sind bei dir immer auf dem Boden. So der Typ Bär, heute bist du Typ Gazelle, ja. Wo wenn immer möglich die Laufschuhe anhat. Was ist denn da passiert?
Man kann sich also immer noch an mir anlehnen. Also, ich wirf immer noch Schatten. Also.
Aber schmal.
Schmäler, ja, das ist tatsächlich so. Ja, was war der Ursprung? Der Ursprung war letztlich gesundheitlich. Das war etwa vor 10 Jahren, wo ich tatsächlich im Zug von Bern nach Zürich war und gemerkt habe, es ist nicht gut, ich bin im Zug mehr oder weniger zusammengebrochen mit einer verschleppten Lungenentzündung. Ich habe mich dann ins Spital geschleppt vom Bahnhof her. Ich habe gemerkt, schon längere Zeit, Monate, Jahre, im Verdrängen ist der Mensch auch wunderbar, oder? Hat die Merkmale und die Zeichen nicht ernst genommen. Und dann im Spital hat man das diagnostiziert, eben verschleppte Lungenentzündung, aber auch, dass ich ganz viele kaputte Lungenblösli habe, dass ich einfach auch als Kampfraucher, wenn ich dort mal mich bezeichnet habe, unterwegs war, dass mir das nicht gut getan hat und dass ich ja, massiv tatsächlich auch übergewichtig war. Und das war so eine Nacht, wo ich wirklich auch nicht mehr vergessen habe, ein Arzt tatsächlich gesagt hat, das sollten die Mediziner ja nicht sagen. Eigentlich aber er hat gesagt, Herr Brotz, wenn Sie eher 40 oder eher 80 werden. Das war wirklich so. Da bin ich 38 gewesen. Ja gut, wenn Sie mich so direkt fragen, dann würde ich die zweite Variante in Betracht ziehen. Ja, das klingt jetzt alles so lustig, aber es war natürlich nicht gewesen. Und dann bin ich gezwungen worden, nachdem ich in die Wand gerannt bin, über Jahre hinweg, wo ich einfach nicht auf mich geschaut habe und nicht zu mir geschaut habe, etwas zu verändern. Und das heisst, sofort aufhören zu rauchen und irgendwo durch wieder zu einem Körpergefühl auch kommen und wieder gesund werden. Wirklich gesund werden mit dem Körper, aber auch im Geist vor allem.
Jetzt bist du aber nicht einfach ein bisschen gesund wurde, indem du spazierst oder so, sondern du rennst auch wieder, oder? Im Moment hast du mir, glaub, gesagt, trainierst auf dem Triathlon. Mhm. Ja, also auch da muss wieder alles, oder?
Das ist im Fall nicht gefährlich, das tut einem auch gut. Und man muss sagen, das war natürlich ein kleiner Schritt, buchstäblich. Oder? Man ist natürlich nicht in dem Zustand, wo ich dort war. Geht man nicht von 0 auf 100, nachher geht irgendwie mehrere Kilometer rennen. Ich mag mich erinnern, ich bin wirklich 500 Meter spaziert und wieder gestoppt und gekeucht wie ein Ochs und dann am nächsten Tag nochmal 500 Meter mehr, immer ein bisschen mehr. Und das hat 2 Jahre gebraucht. 2 Jahre, bis ich wieder einigermaßen in Form war, auf einem normalen Level. Und dann habe ich gemerkt, das macht auch noch Freude. Ich schmecke wieder die Natur, oder? Ich kann irgendwie, ich kann ein Umfeld, das mich auch motiviert, mit neuen Leuten, die man kennenlernt in der Szene rein. Und dann, ja, dann ist der erste 10-Kilometer-Lauf, dann hat es tatsächlich der erste Marathon sein, dann hat es der erste Marathon im Ausland müssen sein. Und dann ist halt dann dazu gekommen, noch das Velofahren und Schwimmen, ja.
Und jetzt also der Triathlon. Du hast selber ein bisschen, Halbsatz, glaube ich, angetönt, etwas vom Kopf. Mhm. Also dein Körper hat sich sichtbar extrem verändert. Was hat diese körperliche Veränderung mit deiner Persönlichkeit, mit deinem Selbstbild, mit deinem Verhalten, mit deinem Leben gemacht?
Ich bin zwar einigermaßen reflektiert, aber so selbstpsychologisch bin ich jetzt nicht gerade unterwegs, dass ich das gerade selber analysieren kann. Aber es ist ja ein Bewusstsein letztlich für das, was da aussen passiert. Ich glaube, das hat es bei mir schon noch ein bisschen aufgemacht.
Also Frage ganz, ganz simpel. Sag mal, wenn du jetzt irgendwie in eine Bar reinläufst oder so, läufst mit dem geraden Blick rein, du Mitte, bist vielleicht früher rein, oder hat dich das nie gekümmert? Vorher, wo du, wie du selber sagst, ein bisschen Übergewicht gehabt hast und so bist du trotzdem quasi mitten durch den Raum.
Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber ich stehe grundsätzlich eigentlich nicht so gerne im Mittelpunkt. Ich weiss. Nein, jetzt sagt dem Fernsehmoderator, der jede Woche eine kontroverse Sendung macht. Aber das ist vielleicht meine Art von Langzeittherapie, die ich da mache, dass ich immer wieder einen Schritt raus mache. Nein, aber klar, ich meine, wenn das sich verändert, der Körper verändert, und es gibt auch ein neues Selbstbewusstsein, man kommt auch Komplimente über, und wer ist schon immun gegenüber Kompliment, ist klar, das gefällt einem auch, aber darf man nicht überbewerten. Aber ich glaube schon, dass das Thema Selbstbewusstsein hat bei mir das schon noch ein Stückchen weiter geschärft und verstärkt, ja.
Bei deinen Waldensweilen haben wir über Kind geredet, über deine Kunst, die du machst. Und du tust in die Kunstprojekte auch häufig, sage ich jetzt mal, die kleinen Leute mit involvieren. Also sagen, dass das Kind mithelfen bei diesen Wohlgraffiti oder zum Beispiel auch Flüchtlinge, aus der Zürcher Messehalle, vielleicht für die von außerhalb. Das sind grosse Messehallen. Da hat man Holzhäuschen reingestellt, wo wie ein kleines Dorf überdacht jetzt aussieht. Und dort werden die Flüchtlinge untergebracht. Und du gehst regelmäßig in diese Hallen oder bist gegangen und hast Flüchtlinge involviert in deine Projekte. Warum machst du das?
Also, ich muss dazu sagen, in die Hallen gehe ich jetzt eigentlich nicht mehr so viel. Also praktisch nicht. Vor gutem Jahr haben wir dort angefangen mit Frauen aus dem Quartier, mit den Frauen zu lismen, dass die aus den Häuschen rauskommen und dann zu nähen. Beim Nähen sind dann mehrheitlich Männer gekommen, weil das in Afghanistan und Syrien ist das ja eigentlich die Domäne der Männer. Und dann haben wir einfach so die Leute kennengelernt und Beziehungen aufgebaut. Und die sind jetzt aber alle nach Seebach gekommen, in die Containersiedlung, und ich bin dort eigentlich...
Also hast du feste Kontakte aufbauen. Und was war dein Initialgedanke, warum du das gemacht hast?
Dort, wo die grosse Flüchtlingswelle angefangen hat, oder? Dann sitzt man da vor dem Fernseher und ist ein bisschen ratlos. Und so. Und dort haben wir mit meiner Tochter und noch drei Freundinnen einfach das Gefühl gehabt, wir sind auch irgendwie angefragt worden, weil ich also Kunstvermittlungsprojekt mache oder ob wir irgendetwas mit Flüchtlingen in Bulgarien würden machen. Und dann haben wir mal eine Nacht gemacht mit Musik und Geld gesammelt. Und aus dem ist dann so das Harmandli gekommen. Und sind dann auf Harmandli ist der Name von dem Flüchtlingscamp, wo wir dann runtergegangen sind.
In Bulgarien.
Und für Kinder ein Spielzimmer eingerichtet haben und mit diesen Kindern dort gewesen sind. Dann sind wir zurückgekommen, dann sind die Flüchtlinge auch in der Schweiz angekommen. Und so automatisch weitergegangen. Dann sind wir in die Halle. Aber es bin nicht ich allein, es ist immer eine Gruppe Leute. Und jetzt sind Familien, es sind nicht viele Familien, aber es sind einfach Familien, wo jetzt eine Beziehung entstanden ist. Und was ganz wichtig ist, finde ich, in dieser Arbeit mit den geflüchteten Menschen, ist einfach die Verlässlichkeit. Also am Anfang helfen ganz viel und das nimmt ab. Und die Verlässlichkeit, die auch nach eineinhalb Jahren herumzuziehen, und da komme ich wieder ein Foto über, was jetzt das für ein Text ist oder für ein amtliches Blatt. Und dann hilft mir übersetzen. Oder dann hat man gefragt, ob man ein Velo oder ein junges Bärli kommt, das Kind, über begleitet man sie. So, es sind Beziehungen daraus entstanden. Und das finde ich eigentlich das Beste.
Sandra Brotz.
Ich bin recht beeindruckt. Ich muss jetzt einfach sagen, weißt, heutzutage, man sieht am Fernsehen die schlimmen Bilder, jeder denkt für sich, was kann man machen. Wenn man vielleicht auf Twitter macht, Hashtag Pray for Syria oder was auch immer, so eine theoretische Handlung, die irgendwie nichts macht. Und Bettina geht dann und sagt, hey, ich mache etwas. Deinen Tag hat mehr als 24 Stunden, nehme ich daraus raus, was du alles erzählst, so machst. Ich finde das recht beeindruckend. Echt.
Ja, das ist es.
Nein, ich glaube, das darf man auch als Kompliment einfach einmal stehen.
Also, ich habe ja auch etwas von dem. Also, ich lerne auch etwas. Ich lerne über die Menschen, über Beziehungen. Ich finde es unglaublich bereichernd. Und natürlich gibt es ganz viele Leute, und dann komme ich wieder ins Atelier und es ist wieder so ein Kleidersack vor der Tür und irgendjemand hat wieder sein Gewissen beruhigt. Ich gebe Kleider und das finde ich ätzend. Also ich hatte auch schon Wollensäcke, die voll Motten waren. Da musste ich einfach anrufen, nimm nicht zurück. Und zum Beispiel an Weihnachten sind wir in Manor gegangen und haben allen Kindern etwas Neues gekauft. Dass sie mal etwas Neues haben und nicht nur immer das Brauchte, was wir haben, das wir halt jetzt nicht mehr brauchen. Gehen wir schnell ins Kinderzimmer schauen. Ich finde, das sind so Aktionen, die für mich ganz wichtig sind. Oder dass man Kleider bringt und sie können auswählen. Nicht einfach, da haben sie Kleider, sondern wählen aus, was euch gefällt.
Sandra Brotz, viele Flüchtlinge. Viele von diesen Flüchtlingen kommen auch aus Syrien. Du hast als einer der ganz wenigen Journalisten überhaupt können auf Damaskus reisen können. Und hast, glaube ich, im letzten Herbst ist das gewesen, den syrischen Machthaber Assad interviewt. Da sitzt man also einem Mann gegenüber, der zwar nicht allein, aber doch hauptverantwortlich ist für unermessliches Leid und viele, viele Tote. Was ist da in dir vorgegangen?
Ganz viel. Also jetzt, gerade wo du davor redest, habe ich unglaublich viele Bilder, die sich bei mir wieder vom geistigen Auge abspielen. In erster Linie muss man versuchen, Profi sein, Journalist sein, die Fragen zu stellen, die man mit dem Gepäck hat. Oder das ist die eine Seite von dem, der dort hockt. Und auf der anderen Seite bin ich dort als Mensch, der auch das Flüchtlingsthema über Jahrzehnte hinweg begleitet hat. Ich bin im Kosovo-Krieg an der Grenze von Mazedonien gestanden, habe gesehen, wie die Menschen, die Familien gekommen sind. Das sind Bilder, die mich bis heute nicht losgelassen haben. Und mit diesen Bildern auch von Syrien, wo es auf beiden Seiten, muss man auch sagen, auf beiden Kriegsparteien Kriegsgräuel gegeben hat, wo einem nicht noch loslässt. Und wenn man die Berichte liest von der UNO, wenn man liest, was in diesen Gefängnissen passiert, was dort im Krieg, wo immer schmutzig ist, passiert, das lässt einem nicht los, wenn man vor so einem Mann hockt. Und gleichzeitig muss man versuchen, Professionalität spielen zu lassen. Aber gleich auch so fragen, dass am Schluss klar wird, wie die Haltung von dem ist, wo da hockt, also von mir auch ist. Also ich hatte schlaflose Nächte von dem Interview. Mhm. Ich hatte auch im Nachhinein von der Verarbeitung her. Das ist etwas, was einem näher geht. Aber ich finde gleich, eben wie aus dem Verständnis heraus, dass man muss anschauen, wo etwas passiert. Wenn es ganz schlimme Sachen sind, man muss die Leute mit dem konfrontieren, was sie anrichten. Und auch wenn es am Schluss nur ein Zeitdokument ist dessen.
Du hast das Foto gezeigt von dem Bub, der nach einem Bombenangriff in dem...
Genau, von dem Omran, dem 5-Jährigen, blutüberströmt in dem Krankenauto rein, wo jetzt unterdessen vor ein paar Tagen sich der Vater von dem Bub vom Omran das erste Mal gemuldet hat und gesagt hat, tatsächlich, das war mein Bub. Der Assad hat in meinem Gespräch noch selber gesagt, das sei ein Fake, das Bild sei gestellt, das gäbe es gar nicht, die Kinder. Oder dort fängt es ja klar, man hockt auch über dem Gegenüber, der Propaganda vom Stapel lässt. Mhm. Aber manchmal ist es... Manchmal sind die Fragen fast ein bisschen wichtiger als die Antwort. Man muss das benennen, was passiert. Und das muss man auch vor einem Assa machen, finde ich.
Jetzt, du bist geschieden, hast einen 12-jährigen Sohn, wo du dich entschieden hast, ich will das machen als Journalist. Oder? Mhm. Eine gewisse Gefahr besteht, wenn man sich auf das einlässt, oder? Dass man vielleicht auch eine ideale Geisel wäre, ein Faustpfand, nicht mehr heimkommt. Hat dein Sohn das thematisiert?
Ja, natürlich. Also, es hat einen Punkt gegeben, ich mag mich erinnern, einen Abend, wo ich gesagt habe, schau jetzt, wenn du nicht willst, dass ich das mache, dann ich gehe nicht mehr. Wir schauen das jetzt genau miteinander an. Jeden Schritt, was hat dein Papi genau vor, wer begleitet uns? Wir sind ja von Beirut über den Landweg, wir können nicht auf Damaskus fliegen. Mit einem sehr erfahrenen Mann und mit der Produzentin, der Samira Zingara, die eine ganz wichtige Rolle in dem Projekt gespielt hat.
Sie kann auch Arabisch,
genau. Also sehr ein kleines Team, alles sehr im Geheimen hat das passieren, wie du sagst. Es hat nicht bekannt werden, dass wir runtergehen, dass wir unterwegs sind. Und es ist auch wichtig, dass niemand davon erfährt, bis wir wieder aus dem Land sind.
Aber Zusage haben wir von Assad, dass er das Interview
machen. Ja, das haben wir gehabt. Genau 10 Tage, bevor wir unten waren, habe ich die an einem Sonntagabend ist das Telefon gekommen. Ich habe es zuerst auch gar nicht geglaubt. Also ich habe gedacht, ich habe lange daran gearbeitet, ich habe wirklich sehr viel Zeit investiert. Und dann ist gleich der Moment da. Und dann passiert einfach das Organisatorische, was muss ich jetzt machen? Und das habe ich auch versucht, meinem Sohn zu erklären. Aber ist klar, ein 12-Jähriger, der schaut Fernsehen, der sieht die Bilder, der weiss, Syrien ist eine gefährliche Gegend. Aber meine Argumentation, die ich auch für mich selber als die wichtige angeschaut habe, ist, wir sind sozusagen wie als Gast dort und einem Gast tut man nichts an. Und wir haben eine sichere Route gehabt. Aber es kann immer etwas passieren. Eben gerade die Unbekannte nach dem Motto, zwei Schweizer, zwei wandernde Bankkonti, die da unterwegs sind. Das hat nicht passiert, ist nicht passiert. Und ich konnte auch mit ihm jeden Abend können telefonieren und ihm erzählen, was da rund um mich herum passiert. Und so habe ich versucht, ihm das zu erklären, warum das wichtig ist, ohne dass ich irgendwie mein Leben aufs Spiel setze. Das ist echt nicht wert, das ist keine Geschichte wert, kein Interview.
Und er hat dann gefunden, okay, gang, Papi.
Ja, hat er wirklich... Also ich habe das nicht abgerungen, sondern es war wirklich ein langes Miteinander reden. Und muss ihm erklären, was macht der Vater genau, was ist sein Job, warum ist ihm das wichtig.
Mhm. Man merkt das Engagement, das du hast. Ich möchte zum Abschluss noch mal so ein bisschen auf den Anfang zurückkommen und fragen mit dieser Hotelfachschule, wo du dann nicht dagegen entschieden hast. Das kann man ja heute auch einfach so machen. Ein Hotelbrotz oder ein Restaurant chez Sandro. Hast du das nie überlegt, in diese Richtung
zu gehen? Ja, wenn es mit zwei Menüs, die man dort anbietet, gut ist, dann kann man das sich vielleicht überlegen. Aber mehr bringe ich dann wahrscheinlich nicht an. Nein, es ist, ich muss sagen, wenn ich heute noch in ein Restaurant gehe, ich habe dort durch, irgendwo durch immer noch, dass ich mich erinnere, dass ich schaue immer, wie viele Leute arbeiten dort, wie ist die Stimmung, wer ist der Chef, merkt man, wer der Chef ist, was läuft gut, was läuft nicht gut, wie ist es mit dem Essen, also eigentlich wäre ich auch gerne Gastrokritiker. Der einzige Gastrokritiker, der nicht richtig kochen könnte, das wäre mal ganz etwas Neues. Aber ich glaube, es ist ein wirklich verflixt harter Job, oder das Gastgewerbe. Das ist ein 24-Hour-Job. 24 Stunden bist du einfach immer dran. Und ich habe grössten Respekt vor den Leuten, die das machen. Und wenn man sieht, oder, gehen immer mehr Hotels auch ein, man muss sich neu erfinden, man muss dran sein. Das überlasse ich, glaube ich, lieber anderen.
Bettina Baltenswiller, du bist ja Künstlerin mit Leib und Seele. Das haben wir jetzt in dieser Stunde auch erlebt. Hat es überhaupt etwas anderes gegeben, was du dir hättest vorstellen können, früher, oder was du in der Zukunft sagst, könnte ich auch noch machen?
Nein, nicht eigentlich. Nein. Also ich habe nie so geträumt, ich will Ärztin oder so werden. Nie, ich habe eigentlich... Oder aber da habe ich es vergessen, ich weiss es nicht. Nein.
Es ist ja auch ein unsicherer Job, den du machst, sage ich mal so, vom Geld her zum Beispiel. Als Künstlerin, freischaffend, du weißt ja nicht, was ist morgen auf dem Konto. Verkaufe ich morgen eine Sammlung, wo es gerade ganz viel Geld gibt? Oder
ja, blöd. Ja.
Ist das so belastend manchmal so ein bisschen?
Also je älter ich werde, desto belastender wird es. Weil früher habe ich einmal noch Querflöten rausgenommen und gefunden, ich gehe Strassenmusik machen. Das mache ich jetzt halt nicht mehr. Aber es ist belastend. Ich habe eigentlich eine recht gute Lebensplanung für mich als Künstler. Ich dachte, meine Eltern haben ein Haus in Zuz. Ich werde mal ein Viertel bekommen von dem Ganzen. Jetzt ist einfach blöd passiert, dass das Haus, es hat noch zwei Bauparzellen dazu gehabt. Also ich hätte dort eine wunderbare Pension und Altersvorsorge gehabt. Jetzt ist das aber vor 3 oder 4 Jahren umgezonnet worden. Das heisst, es ist in
Gefahrenzone
1. Und es ist nichts mehr wert. Und das Absurde ist ja, dass die Umzonung stattfindet mit 20% realen Tatsachen, also Ereignisse, die passiert sind, und 8% Annahmen. Und die haben wirklich, es sind zwei Häuser betroffen, also unseres und noch ein anderes. Die Gemeinde hat einen Vorzug. Und es ist wirklich nichts mehr wert. Obwohl eigentlich das Haus steht jetzt auch schon 60 Jahre dort oben, ist noch nie etwas passiert.
Also das heisst, für deine Zukunft heisst das, du hast...
Schaffen.
Aber zu...
Die Sendung müsste ja letztlich auch zum Zweck haben, jetzt, nachdem du vorher von dieser Bank geredet hast, ich sage jetzt nicht mehr, wie sie geheissen hat. Wo eigentlich das hat verhindern. Also wir sind doch heute eigentlich in einer Zeit, wo solche Unternehmen mit jemandem wie dir zusammenarbeiten und so Installationen in der Öffentlichkeit, im Raum finanzieren und möglich machen. Würdest du das machen, wenn so Unternehmen zu dir kommen und das mit dir zusammen anpacken?
Ja, wenn es einfach so einen Blankoscheck würde geben und ich kann selber machen würde. Ja.
Das ist ein wunderbares Motto zum Aussteigen. Vielleicht gibt es ja jemanden, der gehört, der zugelassen hat und gefunden hat, mache ich.
Ja, sonst... ich kann noch etwas sagen. Ich habe am 30. Juni eine Vernissage.
Dann sag doch noch schnell wo, wenn wir schon sagen.
An der Lindenbachstrasse 44.
Gut. Wer das gehört hat also und sich selber ein Bild machen will, das wäre eine Gelegenheit. Und ich möchte Ihnen sonst allen eine Gelegenheit geben, jetzt die Bodytaschen zu packen, raus den Tag zu geniessen, was auch immer das Sie vorhaben. Ich bedanke mich ganz herzlich, dass Sie dabei waren und ganz herzlichen Dank für das offene und ehrliche Engagement. Bettina Baltenswiler und Sandra Brotz. Adieu miteinander.
Das war der Applaus aus dem Theater am Hechtplatz Zürich. Daniela Lager hat Gäste bei sich gehabt, nämlich Bettina Baltensweiler, die Künstlerin und Kindercoach, und der Sandro Brotz, bekannt als Moderator von der SRF-Sendung Rundschau. Für Technik verantwortlich der Severin Bucher. Und schauen wir gerne noch auf den nächsten Sonntag, das ist dann schon der 18. Juni. Dann ist meine Kollegin Sonja Hasler, nämlich im Theater Uri Zaltdorf. Bei ihr die Gäste Madeleine Arnold, Bäuerin, Käserin und Schauspielerin. Sie ist von Altdorf. Und der Noldi Applenalp. Er war 30 Jahre lang Wirt auf dem Gotthardpass. Und da kommen wir dann sicher auch zu dem harten Leben von einem Wirt, den Sandro Brotz vorher angepackt hat. Beim Badetaschen packen wünscht.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.